mein Name ist Johannes Schädler. Ich bin Professor für Sozialpädagogik an der Universität in Siegen und habe die Ehre, dieses heutige Forum hier moderieren zu dürfen und möchte zunächst mal fragen, ob wir uns so verstehen. Das ist nicht so ganz ideal wahrscheinlich, auch in der, aber wir werden unser Bestes tun. Und na, wenn Sie hier gibt es diese Säule, das Gefühl haben, da was nicht verstanden zu haben, bitte melden Sie sich sofort und lassen Sie uns dieses Forum so gestalten, in dem Sinne, wir sind unter uns. Also wir versuchen uns diesem Thema zu stellen, das da heißt, mal richtig aufschlagen, hier in dieser Liste.
Bedarfsermittlung.
Genau, ich finde schon hier unten Forum 1, Bedarfsermittlung an der ICF. Was bedeutet das für die Praxis? Mein Anliegen wäre, dieses Thema einzuordnen in die Frage des Zugangs zum Hilfesystem insgesamt. Das macht natürlich Sinn, dass wir uns mit Bedarfsermittlung und mit der ICF befassen, aber es macht doch Sinn, diese Fragestellung einzuordnen insgesamt in den Zugang zum Hilfesystem der Menschen mit Behinderung. Wir haben uns da in Siegen auch mit dieser Frage doch schon eine ganze Zeit beschäftigt. Also wie wird man in Deutschland behindert? Auf Antrag. Man beantragt einen Zugang, einen Status, den man also nicht nur ein Bein zu haben, also es ist nicht eine Behinderung, sondern ein Problem. Und aus diesem Problem kann über ein bestimmtes sozialtechnologisches Verfahren ein Antrag werden, der zur Gewährung des Statuses Behinderung führt, der wiederum Zugang eröffnet zum Hilfesystem. Die Frage ist ja zum einen, wer kontrolliert, wie ist dieses Verfahren beschaffen? Wie kommt Max zu seiner Hilfe? Weiß Max überhaupt, dass er hilfebedürftig, dass er einen Anspruch hat auf Leistungen? Wenn ja, welchen? Und man kann ja auch sagen, unser Unterstützungssystem, das Reha-System ist so komplex geworden, dass man nicht von vornherein davon ausgehen kann, dass es klar ist, was sozusagen Gegenstand dessen passiert, dessen ist, was sozusagen mit diesem Status Behinderung einhergeht, sondern das ist in vielerlei Hinsicht Ergebnis auch eines bestimmten Prozesses von Willensbildung, von Beratung, aber auch von dem, was an Angeboten der Unterstützung vor Ort verfügbar ist. Das heißt, ich würde gerne das einordnen, auch in diese Frage insgesamt des Zugangs zum Hilfesystem. Und also bisher war ja in dieser Veranstaltung auch die Stunde der Juristen. Auch eben, Herr Eicher konnte sich nicht vorstellen, dass sozusagen Personenzentrierung nicht umgesetzt wird. Weil das ist ja das, was immer schon passiert. Das stimmt aber nicht. Sage ich jetzt mal als Pädagoge oder als Sozialwissenschaftler oder als jemand, der sozusagen einen anderen Blick hat auf die Welt. Natürlich haben wir ein Problem, auf das dieses BTHG jetzt auch reagiert. Und ein anderes Forum nennt sich auch sozusagen oder stellt sich dieser Frage, dass der Zugang zum Hilfesystem auch der Schlüssel sozusagen zur Veränderung, zur Umsetzung sozusagen dieses Paradigmenwechsels ist. Und deswegen ist es tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Noch ein weiterer Punkt, also wir sind auch europäisch eingebunden. In Paris gibt es, glaube ich, auch heute eine Veranstaltung zur Frage der Bedeutung der ICF für die Hilfeplanung. In Frankreich, also die französischen Kollegen haben da eine ähnliche Fragestellung, ist ja auch interessant. Also wir sind hier auch nicht nur in einer deutschen, sondern auch in einer europäischen Diskussion. Und das verweist wiederum auch auf eine der Stärken der ICF, International Classification of Functioning. Das sozusagen bietet einen Denkansatz, eine Sprache, die es dann auch ermöglicht, darüber ins Gespräch zu kommen. Wie macht ihr das denn? Und das wäre so ein Appell von mir am Rande, das auch ein bisschen im Blick zu haben. Wir arbeiten an einem deutschen Problem, aber die anderen, unsere europäischen Nachbarn, tun das auch. Es wird sich auch lohnen, da in Austausch zu kommen. Also, meine Idee wäre, auch in der Diskussion nachher, dass auch dass die Thematik auch einzuordnen. Was wirklich ganz hervorragend ist, dass ich jetzt hier vorne nicht alleine sitze, sondern ich fange mal ganz außen an, zu meiner Linken Thomas Schmidt-Schäfer, er ist Geschäftsführer von Transfer, einem Sozialberatungsunternehmen, ich würde sagen nicht irgendeinem, sondern einem Sozialberatungsunternehmen, von dem es auch mehrere gibt, aber ich würde schon sagen, dass Transfer auch eine besondere Rolle spielt, weil ihr Unternehmen eben nicht bloß sozusagen dienstleistungsbezogen tätig ist, sondern auch den Anspruch hat, mitzugestalten. Und Herr Schmidt-Schäfer hat vor 2 oder 3 Jahren einen hervorragenden Text geschrieben im Nachrichtendienst des Deutschen Vereins zur Anwendungsproblematik der ICF zusammen mit einer Kollegin. Das war ein ganz hervorragender Text, den kann ich Ihnen nur empfehlen. Sie finden den, wenn Sie da im NDF-Archiv googeln. Ich denke, einiges davon wird er nachher auch noch sagen. Herr Schmidt-Schäfer kennt sich aus. Er hat 15 Jahre lang als Diplompädagoge in der medizinischen Reha gearbeitet und ist jetzt seit vielen Jahren auch beratend tätig. Er ist unter anderem einer der Autoren des IHP3 im Rheinland. Und ich kann sagen, vor allem das Handbuch zum IHP3 ist ganz hervorragend. Wir arbeiten damit auch in der Lehre. Also das ist meines Erachtens, also jemand, der sich auskennt, muss man sagen. Und er wird uns nachher einführen, sozusagen in diese Frage, also wie die ICF, sozusagen, was das bedeutet für die Praxis, wie die Situation derzeit ist, welche Chancen der Weiterentwicklung er sieht. Im nächsten Schritt dann kann ich begrüßen zum nächsten Schritt Herrn Dr. Dieter Scharpmann. Er ist Fachbereichsleiter für Sozialhilfe, Sozialhilfe 2 im Rheinland, im LVR. Zu seinem Bereich gehört ja ein Teil des Rheinlandes, Regionen wie Köln, Bonn, der Rhein-Sieg-Kreis, andere. Dazu muss ich sagen, der Rhein-Sieg-Kreis hat 500.000 Einwohner, das Saarland 400.000, wenn ich es richtig weiß. Und andere, nur jetzt mal so im Verhältnis, die Stadt Köln 1 Million, also es ist ein großer Personenkreis, jeder Viertel Deutsche wohnt in Nordrhein-Westfalen, NRW spielt eine große Rolle, hat starke Landschaftsverbände. Und diese starken Verbände haben auch einen Vorteil, würde ich sagen, dass sie auch konzeptionsstark sind. Und er war lange Zeit tätig, auch als Leiter des Fachdienstes Eingliederungshilfe in der konzeptionellen Arbeit. Und im Moment arbeitet der LVR auch daran, sozusagen, wie jetzt wo wir gehört haben, ja, das wird jetzt zum 1.1.18 scharf gestellt oder das andere, wie das umgesetzt werden könnte und spielt auch innerhalb des Deutschen Vereins eine wichtige Rolle. Soweit, was muss ich noch sagen? Im Forum stehen 3 Stunden zur Verfügung bis 12:30, inklusive einer Kaffeepause von 30 Minuten. Also die Vorträge sind für 30 Minuten angesetzt, so Präsentationen sind hier. Die Vorträge werden aufgezeichnet, bitte weisen Sie die Teilnehmenden darauf hin. Also wenn das nicht recht ist und so, der könnte jetzt noch gehen, oder diejenige, aber
also Sie auch haben Ihre Unterschrift am Rennen, das ist Ihre Rechte.
Genau, die Frau Löwe, die dokumentiert.
Die abgewiesen werden mussten zu dieser Veranstaltung, versuchen, die möglichst gut aufzubereiten. Also sie war auch so überlaufen. Das ist der Grund, weshalb wir vor dem Mikrofon stehen und wir die Sachen aufnehmen, was die Diskussion von denen bekommen. Versuche ich so aufzunehmen oder es landet damit. Wir hoffen, dass die Technik tut. Aber ich bitte dafür wirklich um Verständnis. Wir müssen uns dringend an die Kaffeepause halten. Das ist wichtig.
Genau.
Weil.
Das ist ganz entscheidend. Also, ich würde sagen, wir fangen an. Bitte nehmen Sie das ernst, unterbrechen Sie uns im Verlauf der Vorträge, wenn Sie denken, das ist jetzt wichtig. Ich versuche, das Ganze insgesamt zu steuern. Die Frage ist sozusagen, ersten Schritt, wie ist die Situation derzeit, was was Stärken und Schwächen der aktuellen Situation, was bietet dann vor diesem Hintergrund die ICF-Orientierung neu? Und dann sozusagen nach der Pause wäre die Frage, wie kann das denn umgesetzt werden am Beispiel des LVR-Ansatzes? Herr Schmidt-Schäfer, you have the floor.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Schädler, für die einleitenden Worte und das viele, viele Lob. Mir ist ja ganz schummrig. Und oh Gott, was mache ich denn jetzt nur und wie kann ich dem denn gerecht werden? Mal sehen, ob das gelingen kann. Das ist ein Bild, also so aus der Unternehmenspräsentation. Da können Sie die Burg Manderscheid in der Eifel sehen, unten die Mosel. Das ist die Gegend, wo ich herkomme. Es gibt auch andere schöne Gegenden, nicht nur Berlin ist auch schön, aber da kommen wir her. Die übrigen Punkte der Vorstellung gehe ich jetzt einfach drüber, weil es ist alles oder sehr viel und sehr schön und gesagt worden, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe drei Teile in meinem Beitrag, einmal die gesetzlichen Anforderungen, zum Zweiten müssen wir kurz sprechen über die Grundlagen der ECF, also um so ein paar Eckpunkte, weil auch so eine Erfahrung immer wieder ist, dass die Menschen miteinander sprechen, aber nicht immer über dasselbe. Und damit wir da mal so eine gemeinsame Grundlage kriegen, habe ich ein bisschen ICF reingeschoben. Wenn Ihnen das zu viel wird oder so, geben Sie Signal, dann gebe ich da Gas. Und dann am Schluss habe ich 10 Leitfragen mal so formuliert, die wir ICF-orientiert beantworten müssen, wenn es um die Klärung des individuellen Hilfebedarfs geht. Im Übrigen will ich mich bemühen, immer mal wieder an die Praxis anzuschließen, weil ich glaube, da gibt es dann ja auch immer die besten Anknüpfungspunkte so im Hören. Was steht im Gesetz? Sie sehen da vorne Kapitel 3, 4, 2, 3 und 4. Mathematik ist nicht so meine Stärke, also Kapitel 2, 3 und 4. Regelungen aus dem SGB IX, solche ähnlichen Paragraphen gibt es schon jetzt im Sozialgesetzbuch 9. Wir haben heute Morgen gehört, die Umsetzung war eher bescheiden in der Vergangenheit. Es gibt auch schon jetzt im Sozialgesetzbuch 9 einen Paragraph 7, da steht dann drin, dieses ist das Sozialgesetzbuch 9 und das Wesentliche ergibt sich aus den jeweiligen Leistungsgesetzen. Was dann manchmal so gelesen wurde, eigentlich ist das SGB IX ja gar nicht wichtig, weil das Wesentliche ergibt sich aus den jeweiligen Leistungsgesetzen und dann hat man sich an den jeweiligen Leistungsgesetzen orientiert. Jetzt hat man da einen Absatz 2 dran gemacht, also dran geschraubt an den Paragraphen 7 und da steht dann, das was jetzt kommt zur Bedarfsermittlung, das gilt für alle Sozialversicherungsträger und für alle Träger von Rehabilitation und es kann nicht verändert werden. Also der Bund hat gesagt, Bundesrecht ist der Ober, wie die Bayern sagen würden, und das Nachfolgende ist der Unter. Und so. Und was da der Ober ist, das kommt dann in den Paragraphen 12 und folgende und ich habe Ihnen den 12 da mal so rausgezogen, weil da in der Regierungsbegründung so was Schönes drin steht, Komma. Ich habe ja heute Morgen gelernt im Eingangsvortrag, dass das schon immer so gewesen ist. Komma. Ich habe das nur nie gemerkt bisher. Das war dann vermutlich eine mangelnde Wahrnehmung von mir. Aber der Gesetzgeber sagt, jetzt wenn da ein Mensch, ein Bürger, eine Bürgerin zu einem Rehabilitationsträger kommt und der schlägt der Fall auf, um das mal so zu sagen, dann gibt es hier die Verpflichtung, den gesamten Rehabilitationsbedarf zu checken. Ich stehe viel in Seminaren, viel bei Leistungsträgern und dann kommt immer mal wieder und oftmals die Frage, also wie ist das denn zukünftig? Wenn jetzt der Bürger kommt und beantragt betreutes Wohnen oder Hörgeräte, Batterien und so, dann prüfe ich die Voraussetzung von betreutem Wohnen oder den Hörgeräte, Batterien und Punkt. Ist das denn zukünftig anders? Ja, das wäre dann zukünftig anders. Ob das schon heute anders sein sollte, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht und so weiter. Paragraph 13 sagt dann, wie soll das denn gehen, diese Bedarfsermittlung? Und da sagt der Gesetzgeber, ja, das muss bitte systematisch geschehen. In systematischen Arbeitsprozessen und mit standardisierten Arbeitsmitteln. Und in der Regierungsbegründung steht dann drin, was meint er denn damit? Und ich will nur mal auf die Arbeitsmittel gucken. Da sehen Sie, da steht Sehtest, Intelligenztest, Hörtest. Also hier ist eine Vorstellung in den Raum gestellt, dass die Frage, gibt es im konkreten Fall eine Behinderung, Nichtkraft, geistigen Zufluss so, ne? Also der Mensch geht zum Gesundheitsamt, zum Amtsarzt, zur Amtsärztin. In ihren Regionen ist das nicht so. Und man sieht und man weiß, stimmt, der ist geistesbehindert. Der hat bestimmt einen Bedarf. So sagt der Gesetzgeber, so soll das nicht sein. Sondern da muss geguckt werden, da muss untersucht werden, da muss getestet werden. Wir sind gerade im Feld, also wir machen ja so Forschung und so zur Zugehörigkeit und zu Personenkreisen. Und gestern hat mich einer der Forscher angerufen und hat gesagt, sag mal, ich habe hier ein Problem, ich habe hier eine Bedarfsermittlung, da steht gar nicht drin, der Mensch kann nicht gucken, steht da gar nicht. Aber der hat einen Schwerbehindertenausweis mit einem BL und der kriegt auch Blindengeld. Wie kann denn das sein? Eigentlich kann das nicht sein. Der Gesetzgeber würde sagen, nein, das kann so nicht sein. Hier sind standardisierte Prozesse und systematisch, nee, andersrum, systematische Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeitsmittel anzuwenden. Also,
das heißt jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, so diese erste Prüfung, die wir als Eingliederungshilfeträger zurzeit vornehmen, liegt denn eine Behinderung nach 53 SGB 12 zum Beispiel vor, die entfällt, weil wir im Grunde davor aufsetzen und alles überprüfen müssen?
Ob die überfällt, entfällt oder nicht entfällt, das ist ja auch nochmal in der Debatte im Zusammenhang mit Paragraph 99. Aber Sachverhalt ist in der Tat, der Bürger, die Bürgerin wendet sich ans Amt und das Amt hat die Verpflichtung, den Rehabilitationsbedarf zu prüfen, umfassend über alle Leistungsgesetze hinweg.
Ja, aber zu dem 99er müssen wir, da wollten Sie eben auch. Sie wären dran, also ich habe Sie eben, also, Frau Müller.
Ja, also mich hat es jetzt doch in den Fingern gejuckt, hier ein Beispiel, weil ich sehe das ein bisschen anders, wenn es einen Schwerbehindertenausweis gibt und da ist ein Merkzeichen vergeben, dann ist das juristisch gesprochen, hat das eine statusrechtliche Bindungswirkung, dass da schon mal festgestellt worden ist, da besteht eine Blindheit und dann kann man zumindest schon mal ersehen, dass da ein Sehproblem, ein Augenproblem da ist. Und das ist auch für so ein Sozialamt bindend.
Ja. Ja?
Und dass er da nichts in der Akte weiter gefunden hat und da jetzt nicht nochmal ein Sehtest gemacht wird, ist, je nachdem, was es für eine Eingliederungshilfeleistung ist, ziemlich logisch und ehrlich gesagt auch vernünftiges Verwaltungshandeln, weil warum muss ich zum fünften Mal feststellen, dass jemand nicht sieht, wenn diese Feststellung schon da ist, dass das noch nichts über den Bedarf aussagt, da stimme ich Ihnen also für die Eingliederungshilfe zu, aber was allein die Beeinträchtigung bedingt, da würde ich sagen, kann zumindest so ein Merkzeichen, was hier eine Eindeutigkeit ist, ich würde sagen, bei einer GL für gehörlos ist das ganz ähnlich, da ist ja ein Hintergrund da und der ist statusrechtlich bindend, da gibt es Rechtsprechung zu und da würde ich sagen, das ersetzt vielleicht den Sehtest, das ersetzt vielleicht nicht andere Mechanismen, um den Bedarf festzustellen in der Eingliederungshilfe.
Ich stimme Ihnen in allen Punkten zu. Das Beispiel ist dann vielleicht ein bisschen schräg gewesen oder nicht so genau treffend. Ich wollte verdeutlichen, dass der Gesetzgeber eine bestimmte Vorstellung an die Qualität der Bedarfsermittlung formuliert hat. Das war mir das Anliegen. Und diese Vorstellung unterscheidet sich, also außer in den Regionen, aus denen Sie kommen, möglicherweise von der derzeitigen Praxis. Sollte die Botschaft sein. Ihren übrigen Ausführungen stimme ich in allen Punkten zu und wir machen das im Forschungsvorhaben auch so. Ne? Also wir werden auch Bedarf im Bereich, in Lebensbereichen, die mit dem Sehen zusammenhängen, wird auch so als Bedarf etikettiert, obwohl es nicht im Hilfeplan stand. Weiter mit Paragraph 13. Was sind die Anforderungen? Da sagt der Gesetzgeber, das muss individuell sein, diese Bedarfsermittlung, und funktionsbezogen. Was bedeutet funktionsbezogen? Ja, Funktion ist, wenn irgendetwas, irgendwas tut oder tun soll, also was es machen soll. Also und funktionsbezogen, da sind wir dann schon inhaltlich, fachlich in dem, was die internationale Klassifikation so vorstellt als, ja, Sie können das so schön im Englischen ausdrücken, functioning, so, ne? Also funktionsbezogen. Individuell funktionsbezogen, es muss dokumentiert sein und es muss nachprüfbar sein. Auch das ist eine Anforderung, von der ich mir durchaus viel erhoffe. Und was muss denn da jetzt geregelt sein? Was muss genau ermittelt werden, ob eine Behinderung vorliegt? Welche Auswirkungen die Behinderung auf die Teilhabe hat? Sie sehen, hier in diesem Paragraphen ist Behinderung und Beeinträchtigung von Teilhabe nicht dasselbe. Es gibt Behinderung. Auswirkungen auf die Teilhabe, darauf kommen wir nochmal zu sprechen, auf die unterschiedlichen Begriffe von Behinderung. Welche Ziele, die mit Leistung zur Teilhabe erreicht werden sollen und was prognostisch erwartet werden kann, was erreicht werden kann. Also eine positive Prognose. Zusammenfassend, Reha-Bedarf. Wir brauchen die Klärung, Feststellung einer Schädigung körperlicher Funktionen und oder Strukturen. Definitiv positiv, Feststellung. Wir brauchen eine Klärung, Feststellung, welche Handlungen oder Aufgaben die Person nicht so machen kann, also wie das ein anderer Mensch, wie man das so erwarten könnte. Wir brauchen eine Klärung, wie sieht die Umwelt aus? Wir kommen da nochmal drauf zurück. Also welche Förderfaktoren gibt es in dieser Umwelt? Welche Barrieren gibt es in dieser Umwelt? Und wir brauchen eine Klärung, mit welchen Leistungen Teilhabeziele voraussichtlich erreicht werden können. So. Dann, also ich hatte jetzt einen Chart gemacht, einfach um eine Begriffsklärung zu erreichen. Teilhabeplan, Bedarfsplan, Hilfe, Förderplan ist möglicherweise nicht erforderlich. Vorne können Sie lesen, dass Teilhabeplan immer dann, wenn unterschiedliche Rehabilitationsträger zusammenwirken sollen oder wirken müssen, um eben Teilhabeziele zu erreichen. Der Gesamtplan dann, wenn ich mich ausschließlich im Bereich der Eingliederungshilfe bewege und die Förderhilfeplanung in die Verantwortung der Leistungserbringer gestellt, im Sinne einer Umsetzungsplanung. Ich habe vor 3 Wochen eine individuelle Bedarfsfeststellung gemacht im Auftrag eines Leistungsträgers und habe dort eine Person kennenlernen dürfen, 28 Jahre alt, hatte vor 6 Jahren eine Hirnblutung erlitten, hatte eine Akutbehandlung, hatte bis Ende 2005 eine medizinische Rehabilitation, kann nicht sein, 2005 sage ich immer verkehrt, 2011 eine medizinische Rehabilitationsbehandlung gemacht, jetzt haben wir 17, 5 Jahre, lebt mit ihrem Vater zusammen im 8. Stock eines Hochhauses, hat montags Logopädie, dienstags Ergotherapie und mittwochs Physiotherapie, Montag, Dienstag und Mittwoch trägt der Vater sie die Treppe rauf und die Treppe runter, ne? Und Freitag kommt die Eingliederungshilfe. Und Freitag, die Eingliederungshilfe, die hatte als Ziel formuliert, Stärkung des Selbstwertgefühls. Aus der medizinischen Akte war zu sehen, die letzte medizinische Reha-Maßnahme vor 5 Jahren, es war zu sehen, es gibt eine Gesichtsfeldeinschränkung, es war zu sehen, die Person hatte Schwierigkeiten, sprachliche Inhalte zu verstehen als Folge der Schädigung. Und wenn wir jetzt die Richtlinie nehmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und gucken, was steht da drin, wie soll die neurologische Rehabilitation sein, ja, hätte diese Person längst eine zweite, eine dritte stationäre medizinische Rehabilitation haben müssen. Stattdessen wohnte sie 5 Jahre mit einem Vater unterm Dach und die hat sie montags bis donnerstags rauf und runter getragen. Der Gesetzgeber würde nach neuem Recht sagen, so geht das mal gar nicht. Jetzt müssen hier mal alle an einen Tisch, ne, so in dem Verfahren nach 14.15, und wir machen einen Teilhabeplan und die Eingliederungshilfe bringt als Gesamtplan die Perspektive der sozialen Teilhabe ein und dann machen wir hier eine integrierte Leistung. Das wäre die Vision, die da dahinter steckt. Und was den Gesamtplan angeht, dann in Paragraphen 117 bzw. 141 SGB 12 bis 31.12.2019 nach bestimmten Maßstäben, erster Maßstab nicht abgebildet, jeder Schritt mit Unterbeteiligung der leistungsberechtigten Person. Zweiter Maßstab nicht abgebildet. Die Wünsche und Ziele der berechtigten Person müssen dokumentiert werden und dann jetzt abgebildet die Eckpunkte, die an das Gesamtplanverfahren zu formulieren sind. Und also wenn ich das so mal in Anführungszeichen als alter Mann sagen darf, dafür haben wir 20 Jahre gearbeitet. Personenzentrierter Ansatz, dafür haben wir 20 Jahre gearbeitet, jetzt steht es im Gesetz und macht uns natürlich jetzt klar in der Umsetzung die ein oder andere Aufgabenstellung, aber das ist ja das, was wir wollten. Also, so. Also hier realisiert Maßstäbe des Gesamtplanverfahrens und dann steht da im nächsten Paragraphen, der individuelle Bedarf muss mit einem Instrument gemacht werden, das sich an der ICF orientiert. Orientieren haben zu Anfang des Jahres, hat Kundschaft gesagt, ja, orientieren. Ich orientiere mich ja jetzt an dem Bau da drüben, ne? Ich orientiere mich jetzt dahin. Metzler orientiert sich ja auch irgendwie an ICF. Und das wir haben, orientiert sich auch. Also orientieren wurde so argumentiert, jedenfalls kam das immer mal wieder bei mir so an, in die Bedeutungslosigkeit so. Und dann sind die Menschen hingegangen, haben den nächsten Satz gelesen und dann wurde es dann sehr konkret. Und da steht dann, da muss berücksichtigt werden, eine nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung der Aktivität, müssen wir gucken, was das ist, und der Teilhabe in den neun Lebensbereichen der ICF. Das ist eine sehr klare Vorgabe. Und an der Stelle müssen wir uns dann kurz mit der ICF beschäftigen. Was ist Behinderung nach ICF oder funktionale Gesundheit nach der ICF? Erstmal Berücksichtigung des Lebenshintergrundes. Möchte ich jetzt nicht länger drauf eingehen, könnte man viel zu sagen, hat eine hohe Bedeutung. Und 1.1, oder erstens, wir brauchen die Klärung und Feststellung des Vorliegens einer geschädigten körperlichen Funktion und oder körperlichen Struktur. Das muss geklärt sein, positiv bestimmt sein. Wie machen wir das nach § 13? Da müssen wir untersuchen. Und wenn das Untersuchungsergebnis mal da ist, und da gebe ich der Kollegin in allen Punkten recht, dann ist das da. Dann muss man das nicht nochmal machen, weswegen der Gesetzgeber auch gesagt hat, hoffentlich, oder wir wollen, dass das zu einer Entlastung der Menschen mit Behinderung beiträgt, weil wenn einmal der Sachverhalt geklärt ist auf dieser Ebene, dann ist er geklärt. Und dann steht dieses Ergebnis für alle Rehabilitationsträger zur Verfügung. Zweites Kapitel, die Person, das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet wird, über den letzten Satz müsste man reden, das ist normativ, gesetzlich normativ. Müssen Männer kochen können? Also so, ne? Nehmen wir mal an, ich bin geistig behindert, lebe in einer Wohngruppe und jetzt wird mit mir Kochtraining gemacht. Müssen Männer kochen können? Weiß ich nicht. Egal. Aber jedenfalls, jetzt weiter darüber müssen wir reden, weil die Aktivität, das Konstrukt der Aktivität sprechen wir noch. Und dann der letzte Punkt. Also normalerweise sage ich in meinen Vorträgen immer, müssen Männer Toilette reinigen können, ne? Klo putzen können. Aber ich denke, beim deutschen Verein mache ich das mit dem Kochen, ist besser. Ne? So. Ja. Okay. Letzter Punkt, Sie zu allen Lebensbereichen, die Ihnen wichtig sind, Zugang haben und sich dort so entfalten können. Der Einschub ist das Wichtige. Die Ihnen wichtig sind. Hier drückt sich Selbstbestimmung aus. Die Ihnen wichtig sind. Es kommt nach dieser Vorstellung nicht darauf an, dass wohlmeinende und fachlich kluge Männer und Frauen sagen, ja, das muss man doch können, da muss man doch teilhaben, das interessiert die ICF nicht. Sondern die ICF würde sagen, hey, wir müssen wissen, wir müssen herausfinden, was ist dieser besonderen Person wichtig und wo möchte sie mitmachen und sich entfalten. Und das spielt eine Rolle. Ich habe, das will ich gerade noch erzählen dürfen, darf ich noch erzählen? Einen kleinen Streit hier in der Bundeshauptstadt Berlin. Da geht es um folgende Fallkonstellation. Ein Mensch mit einer schweren Behinderung, mehrfachen Behinderung, Rollstuhl, in der Mobilität eingeschränkt, also greifen ist schwierig, Kognition schwierig, Sprache ist schwierig, kann nicht sprechen und so. Und die Fallbeschreibung ist immer, wenn diese Person an den Tisch mit den anderen 7 Menschen in der Wohngruppe gefahren wird, um dort gemeinsam Gemüse zu schälen, zum Mittagessen, weil zur Teilhabe gehört ja, dass man Mittagessen kocht, dann schreit diese Person, reißt sich an den Haaren, schlägt sie, schlägt andere und sie hat schon mal mit dem Messer geworfen. Und Sie sehen, total schwieriges Problem. Sie sehen hier oben, körperliche Schädigung der Funktion, Schädigung der körperlichen Funktion liegt vor, eindeutig. Es ist auch zutreffend, dass diese Person offensichtlich nicht fähig ist, Gemüse zu schälen. Also eine Beeinträchtigung der Fähigkeit, Gemüse zu schälen, liegt unzweifelhaft vor. Ob eine Beeinträchtigung der Teilhabe vorliegt, entscheidet sich einzig und allein an dem Kriterium, ob diese Person Gemüse schälen möchte mit den anderen Menschen in der Wohngemeinschaft. Und mir scheint, dass das Verhalten uns darauf eine Auskunft geben könnte. Jedenfalls besonders begeistert scheint sie nicht zu sein. Also wir hätten in dieser Fallbeschreibung eine Beeinträchtigung, eine Schädigung der körperlichen Funktion, ja. Wir haben eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, ja. Wir haben keine Beeinträchtigung der Teilhabe. Wichtige Differenz. Bei Bedarfsfeststellung maßgeblich zu beachten. Bitte.
Ein bisschen ketzerische Frage.
Gerne.
Zu Punkt 3. Bereiche, an denen ich teilhabemäßig Interesse habe oder an ja. denen der Behinderte teilhabemäßig Interesse hat. Wo ist da so die Abgrenzung? Weil ich kann mir Behinderte vorstellen, die gerne mal eine Weltreise machen würden.
Ja.
Würde das darunter runterfallen? Also auch die Dinge, die sich dieser Mensch, wenn er nicht behindert wäre, gar nicht vorstellen könnte, weil sein Einkommen dazu nicht ausreicht, wäre über die Eingliederungshilfe dann abgedeckt.
Bitte, ich bin auf der Ebene der Bedarfsermittlung. Ich bin nicht im Leistungsrecht.
Ja, ist schon klar.
Bin nicht im Leistungsrecht. Aber ja, der Mensch mit Behinderung stellt sich vor, ich will nach Neuseeland, endlich wollte mal nach Neuseeland fahren. Ja, klar. Ich bin nicht im Leistungsrecht. Aber mein Lebenswunsch fließt ein in die Bedarfsermittlung, selbstverständlich. Aber ich bin nicht im Leistungsrecht. Also wenn Sie jetzt sagen würden, dann muss das der Träger der Eingliederungshilfe mir die Fahrt nach Neuseeland bezahlen, das würde ich vermutlich nicht funktionieren. Da, ne? Leistungsanspruch ist eine andere Nummer. Wir sind bei der Bedarfsermittlung.
Ja? Ein anderes klassisches Beispiel ist ja ein behinderter Mensch, mehrfach behinderter Mensch, zieht in eine Behinderten-WG auf einem Dorf mit schlechter Verkehrsanbindung 15 Kilometer von der nächsten Kleinstadt entfernt, möchte aber den gleichen Umfang Teilhabe am Leben der Gemeinschaft haben, als wenn er in die Kleinstadt gezogen wäre. Wie sieht das damit aus?
Ich möchte dann mal auf nachher für die Pause, weil erfahrungsgemäß gibt es auch Gesprächsbedarf unter Ihnen und an die Fragesteller. Möchten Sie sich kurz vorstellen, wo Sie...
Ja, Michael Riederreich, leite den Fachdienst Eingliederungs- und Gesundheitshilfe im Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein.
Ah, vielen Dank. Herr Riederreich. Das ist eine leistungsrechtliche Frage. Also nochmal die Antwort. Diese Situation, die Lebenssituation fließt über die Umweltfaktoren in die Bedarfsermittlung mit ein. Die leistungsrechtliche Beurteilung ist davon bitte zu unterscheiden.
Ja, aber haben wir jetzt im SGB, Entschuldigung, Rüdiger Becker, Sozialamt Essen, aber haben wir nicht durch die Eingliederung des ganzen Prinzips ins SGB 12 auch den Anspruch, dass der Leistungsträger erkannte Bedarfe zu decken hat?
Aber das Leistungsrecht wird ja nicht aus. Also mein Beitrag ist ja nicht das Leistungsrecht der Eingliederungshilfe alt neu. Also was geht, ne, und was geht nicht und was sagt der Gesetzgeber, also ne, was sagt die Volksregierung oder wie auch immer, welche Leistungen zur Verfügung gestellt werden können. Das ist ja nicht mein Thema. Mein Thema ist ja die Ermittlung des individuellen Bedarfs und Ihre Fragen kann ich daher so beantworten, ja, diese Aspekte, die Sie aufwerfen, fließen ein in die Bedarfsermittlung. Aber das ist bitte nicht die Vorwegnahme einer leistungsrechtlichen Entscheidung. Herzogtum Lauenburg, die Situation Herzogtum Lauenburg ist mitzudenken und sie ist eine andere als in Berlin. Definitiv. Sie ist auch eine andere als in Hannover. In Hannover hatten wir eine Fallanalyse. Hannover hat einen Teil der wie heißt das, Straßenbahn, S-Bahn, wie das dort heißt, barrierefrei. In Berlin ist das alles barrierefrei. Also die Umwelt fließt mit einer Individualsermittlung, aber das ist nicht die Vorwegnahme der leistungsrechtlichen Entscheidung. Keine Chance.
Sie haben ja bisher nicht kann, das in der Psychiatrie. Sie haben vorhin zu Recht aufgezählt, dass dieses Instrument sich auf alle Lebensbereiche, Lebensbereiche beziehen soll. Und dann später haben Sie durch diese ICF-Systematik das so ein bisschen, kam bei mir an, das so ein bisschen eingegrenzt, also Zugang zu allen Lebensbereichen, die der Person wichtig sind.
Ja.
Für mich wäre es wichtig, zum Beispiel jetzt bei einem Beispiel wählen. Also jemand, der noch nie gewählt hat, es kann sein, dass es für den vielleicht gar nicht wichtig ist, aber wir wissen, es ist wichtig für uns alle. Okay. Und deswegen finde ich gerade bei der Bedarfsermittlung wichtig, auch diese politische Teilhabe auch ebenfalls zu berücksichtigen und Möglichkeiten zu schaffen. Weil die Frage ist, wenn man sich mit der Thematik befasst, kann es sein, dass ich unbedingt wählen möchte. Ja. Also diese Frage immer, was ist individuelle Beeinträchtigung und auch objektive.
Ich greife mal kurz als Moderator ein. Was machen wir gerade? Also Herr Schmidt-Schäfer versucht uns sozusagen die Logik der ICF näher zu bringen, was sozusagen da reingehört und deswegen passt Ihre Frage da ganz gut hinzu. Aber das machen wir im Moment. Also sind dabei, uns das sozusagen mit diesen drei Spiegelstrichen, war, haben Sie das umrissen und...
Ja. Weiter geht's. Ich will darauf zurückkommen. Weiteres Thema, Konzept der Aktivität nach der ICF, also in meinem Denken von hoher Bedeutung, die Unterscheidung von Leistungsfähigkeit, Capacity, Leistungsfähigkeit, also das ist das, was Menschen unter definierten Testbedingungen, hypothetischen Bedingungen tun können, unter Performance, also das, was die Menschen in ihren real existierenden Lebensumwelten wirklich faktisch tun. Ein für mich leichtes Beispiel: in der medizinischen Reha früher hatten wir so eine Trainingsküche, also für Menschen mit Hirnblutung, einseitigen Lähmungen etc. Wir hatten so eine super scharfe Küche, die für alle denkbaren und undenkbaren Fälle gestaltet war, mit höheren verstellbaren Herdplatten, wo man drunter fahren konnte und all solche Dinge. Und ja, unter diesen Bedingungen haben Patientinnen und Patienten gekocht. Funktioniert. Dann sind wir mit denen in ihre Häuslichkeit gefahren und dann war das nichts mehr mit dem Kochen, weil wir kamen schon nicht in die Tür rein mit dem Rollstuhl, geschweige denn, dass da irgendwie ein höhenverstellbarer Herd gewesen wäre. Also die Unterscheidung Leistungsfähigkeit, Leistung von großer Bedeutung. Was ist eine Person fähig zu tun unter definierten Bedingungen? Und was kann sie in ihrem real existierenden Lebensumfeld tatsächlich tun? Für die Bedarfsermittlung, und darum geht es jetzt, scheint es zielführend zu sein, und das wird auch von uns vertreten, dass wir auf die Leistungsfähigkeitsseite gehen. Der Gesetzgeber sagt, also im Paragraphen 99, die Fähigkeit, ohne personelle oder technische Hilfe etwas zu tun. Das heißt, der Gesetzgeber gibt uns als Fiktion vor oder als hypothetische Situation vor, was ist die Person fähig zu tun, ohne dass ihm jemand oder irgendetwas hilft? Und das nehmen wir mal als Bezugspunkt, also als Startpunkt für Bedarfsermittlung und schauen uns dann im Weiteren die konkrete Umwelt an, um zu bestimmen, wie ist denn das Zusammenspiel. Also bei der Bedarfsermittlung Fokussierung auf die Leistungsfähigkeit und nicht auf die Leistung. Zudem, hinter der ICF liegt natürlich wie immer eine bestimmte anthropologische Vorstellung, eine bestimmte Vorstellung vom Menschen, vom Menschsein. Und eine der Dinge ist, wie kommt eigentlich menschliche Handlung zustande? Herr Nordenfeld hat das mal so formuliert, also Lennart Nordenfeld aus Kent. Es braucht drei Bedingungen, damit eine Handlung zustande kommt. Das eine ist, es muss eine Leistungsfähigkeit gegeben sein. Es muss äußere Gegebenheiten müssen vorhanden sein, die mir die Handlung ermöglichen, und ich muss handeln wollen. Fehlt einer der drei Faktoren, kommt keine Handlung zustande. Person A lebt in einem Wohnheim, im Hilfeplan steht, Wäscheversorgung wird stellvertretend gemacht. Person A erklärt im Gespräch, ich möchte meine Wäsche selber machen, mir ist das ein Anliegen. Also der Handlungswille ist da. Sie wäre auch fähig, das zu tun. Aber sie tut es nicht. Warum nicht? Weil sie keinen Zugang zur Waschmaschine hat. Person B, also rechts, ne, äußere Bedingung. Person B ist von seiner Mobilität her sehr wohlfähig. Also Mobilität heißt Sachen greifen, Topf mit Wasser auf den Herd stellen, Salz reintun und so. Also von den Mobilität, von den Verrichtungen sehr wohlfähig, Spaghetti zu kochen. Allerdings, auf der kognitiven Ebene ist es ihr nicht möglich, die einzelnen Handlungsschritte zu antizipieren, so dass sie wirklich, obwohl sie von der Mobilität her fähig wäre, Spaghetti zu kochen, tatsächlich Spaghetti kochen kann. Zum Glück gibt es Herrn Dr. Schadmann, der stellt sich dann neben die Person und sagt, pass auf, jetzt nimmst du den Topf, stellst ihn, ne, und jetzt so und so weiter und so weiter. Es gibt eine Anleitung und die Handlung des Spaghetti-Kochens kommt zustande. Sie erlauben. So, das heißt, die Bedarfsermittlung ist immer ein Spiel über diese drei Eckpunkte. Leistungsfähigkeit, Rahmenbedingungen, Handlungsbereitschaft. Von großer Bedeutung. Das ist die Definition von Behinderung. Sie werden sie kennen. Behinderung ist nicht länger Eigenschaft einer Person, sondern die Auswirkung eines Wechselspiels von Menschen mit einem Gesundheitsproblem mit ihren Umweltfaktoren auf ihre Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Also ein hochdynamisches Geschehen. Und dementsprechend ist Teilhabe dann, wenn in Lebensbereichen, die der Person wichtig sind, und in denen eine Beeinträchtigung besteht, wenn dort Umweltfaktoren vorhanden sind, die mir helfen, meine Beeinträchtigung zu kompensieren. So, dass ich Spaghetti koche, obwohl ich gar nicht fähig bin, Spaghetti zu kochen. Dann ist die Möglichkeit zur Teilhabe gegeben. Und das heißt, Teilhabe wird hergestellt, ist das falsche Wort. Kann ermöglicht werden durch Variation von Umweltfaktoren. Das ist ein Wort von Herrn Schuntermann. Durch Variation von Umweltfaktoren. Das heißt, wenn wir Bedarf ermitteln, gucken wir nicht mehr auf den Menschen. So, was fehlt da und wo müssen wir fördern und so. Sondern wir gucken zumindest auch auf die Umwelt und fragen uns, was kann in der Umwelt hinzugefügt oder muss weggemacht werden, weggenommen werden als Barriere, damit es dieser Person möglich wird, eine Leistung zu entfalten, obwohl ohne entsprechende Unterstützung eine Leistung nicht möglich wäre. Und da unten, das ist das Zukunftsprojekt. Also wenn wir in 5 Jahren das BTHG soweit umgesetzt haben, will ich mich nochmal mit der Wirkung beschäftigen, weil ich denke, wir könnten in Anwendung der ICF Wirkung und Wirksamkeit wissenschaftlich solide, vielleicht sollten wir das mal anfangen, fundiert beschreiben und auch messbar machen, aber das ist ein anderes Thema. Gut, wie sieht jetzt ein Bedarfsermittlungsinstrument aus? Ja, es braucht immer einen Basisbogen, sorry. Behörden brauchen sowas. Es braucht aber immer auch Formularfelder, wo man reinschreibt, was den Leuten wichtig ist. Anders geht das nicht. Es braucht immer auch einen Analyseteil, also wo hineingeschrieben wird, was ist denn die Leistungsfähigkeit? Und wo hineingeschrieben wird, wie ist es denn mit der Teilhabe? Und es braucht immer auch Ziele und es braucht immer auch den Link zu den Leistungen. Also die erste Frage, die zu beantworten ist, wenn ich Bedarfsermittlung mache, in welchem Lebensbereich ist die leistungsberechtigte Person nicht fähig, die beschriebenen Aufgaben und Handlungen ohne personelle oder technische Mittel zu machen? Nicht fähig. In welchen Lebensbereichen besteht eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit? Das ist jetzt hier mal ein Beispiel, das Bedarfsermittlung hier in Berlin gemacht. Also das war ein Herr mit Down-Syndrom und der nicht, also ein, zwei Worte sprechen konnte und große Ängste hatte vor Treppen und Fahrstühlen, aber die S-Bahn geliebt hat, das ist ein anderes Thema. Also wo war die Beeinträchtigung der Teilhabe in allen Lebensbereichen? Und ich meine, das war so ein kleines Versuch, so eine Einschätzung mal, was ist der Schweregrad, das wäre dann jeweils mit dem Punkt 3 bezeichnet. Im ersten sah ich mich da außerstande, da eine Einschätzung vorzunehmen, aber so eine Liste aufzubauen, in welchen Lebensbereichen besteht denn eine Teilhabebeeinträchtigung, das ist der Anfang. Und Sie sehen, das muss nicht super kompliziert sein, das passt auf eine halbe DIN A4 Seite. Gibt uns aber sofort eine Information. Gibt uns sofort die Information. Die zweite Frage, welche Faktoren in der Umwelt wirken denn?
Darf ich kurz nachfragen? Und die, also das ist jetzt Ja, Nein. liegt vor, aber die Ausprägung ist damit ja noch nicht erfasst.
Nein. Also damit sind noch längst nicht alle Fragen gelöst und so, aber... Ne? Und die Unterscheidung und die ganzen Fragestellungen, die in der ICF hinterlegt sind und auch die Botschaft ICF ist kein Assessment-Instrument. Das ist damit alles noch nicht, aber einfach mal, mir war es wichtig, mal so ein Bild zu geben, eine Tabelle zu geben, weil ich so den Eindruck gewonnen habe, dass das als so groß und unbeherrschbar ist. Es ist eigentlich am Ende des Tages relativ gut zu handeln. Zweite Frage, welche Faktoren in der Umwelt wirken, fördernd oder hemmend? Oder beides, das gibt es auch. Und dann schauen wir uns die Umweltfaktoren an. Das ist ja wieder so ein Beispiel. Und Medikamente, der Herr hat seine Medikation gekriegt. Der größte Förderfaktor in dem Leben dieses Herrn war seine Mutter. Es gab einen guten Kontakt zur Schwester. Es gab eine sehr freundlich, liebevoll zugewandte Handlung der gesamten Familie. Es gab eine Beschäftigung in der WFBM und es gab einen Dienst der Eingliederungshilfe, die den Herrn zum Sportangebot begleitet hat. Förderfaktoren. Ihre Frage, Kapitel 5, wäre dann eben auch das politische System. Gibt es Zugang zum politischen System? So könnten wir hier abbilden, können wir bezeichnen. Und die zweite Frage ist dann, wie ist das mit den Barrieren? Der Leistungsanbieter, der hatte eine sehr, sehr starke Förderorientierung. Also der Herr war 38 Jahre alt und die fanden wichtig, also der Leistungsanbieter fand wichtig, dass der nach den 38 Jahren nicht nur das eine Wort sagen kann, sondern zwei Wörter. Okay. Aber viel wichtiger war, dass es bei diesem Leistungsanbieter kein Gruppenangebot gab. Also es gab keine Möglichkeit, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung treffen konnten und einfach mal miteinander Fernsehen geguckt, Karten gespielt, was auch immer, eine Aktivität gemacht haben. Es gab immer nur Einzelförderung. Das habe ich als problematisch und deswegen angesehen, also auf der Ebene der Leistungsbeschreibung, was da verhandelt war. Und deswegen habe ich das als Barriere aufgenommen. Fehlender Förderfaktor. Wenn wir das haben, müssen wir die Frage klären, die Reihenfolge bitte jetzt nicht sklavisch nehmen, das sind die Aspekte, die wir anschauen müssen, was ist der Person denn wichtig? Was ist der Person denn wichtig? In welchen Lebensbereichen? Und hier, ich habe das verfremdet, also der Herr ist jetzt hier eine Frau, die fährt gerne Auto, der ist gerne einkaufen, ist gerne mit der Mutter unterwegs, er tanzt gerne. Also übersetzt in die Sprache der ECF, Kommunikation, Mobilität, soziale Beziehungen, also interpersonelle Interaktion und Beziehung bedeuten Lebensbereiche und gemeinschaftlich soziales Leben. 5 Lebensbereiche, die dieser Person wichtig gewesen sind. Ne, und was hat geholfen? Das steht ja vorne schon bei den Förderfaktoren. Ich habe es hier verdreht, also die Hilfestellung des Vaters, die das entsprechend kompensiert haben. Und dann gab es noch so eine Restgröße,
Zwischenfrage von Frau Bessel.
Was sind die bedeutenden Lebensbereiche? Also ich weiß es nicht, dann wird der Mensch mit Behinderung wahrscheinlich auch nicht
wissen. Bedeutende Lebensbereiche, ja. Genau. Thema Anwendung ICF. Thema Anwendung ICF. ICF ist ein abstraktes Modell, hoch abstrahiert. Es liegt in der deutschen Übersetzung vor. Die Übersetzung... Nun ja, wie ist die gelungen? Das ist manchmal schwierig, die Sprache ist schwer, Sprache ist sehr schwer. Anwendung ICF würde für mich immer heißen Übersetzung, im Gespräch übersetzen. Also ich würde, also meine Haltung ist, und nicht ein Formular machen, wo dann, sondern übersetzen. Bedeutende Lebensbereich ist Lernen, Bildung, Bildungssystem, Arbeit und wirtschaftliches Leben. 3 Abschnitte in diesem Kapitel, also Lernen, können, auf die Schule gehen, studieren gehen, eine Ausbildung machen können, 1. Abschnitt. 2. Abschnitt, meine Fähigkeit, eine Arbeit zu finden, auf dem ersten Markt zu arbeiten, mich so zu verhalten, dass ich die Arbeit behalte und so. Und der 3. Abschnitt, wirtschaftliches Leben, Verträge abschließen, mit Geld umgehen und sowas.
Wäre das auch nicht religiöses Leben dazu? Würde das auch nicht?
Das religiöse System haben wir im 5. Kapitel unter Gemeinschaft, Sozial und kulturelles Leben.
Für die Menschen
Selbstverständlich, total wichtig, total wichtig. Aber die IC, ne? Total wichtig. Also ich quill ja über von Fallbeispielen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Dame, die wohnte im Wohnheim, hier im Rheinischen übrigens. Die sagte, ja, wissen Sie, ich bin mit 16 Jahren bin ich ins Kloster gekommen. Und dann sage ich, ja, dann sind Sie ja, und ich bin ein guter Christenmensch, sagte sie, ne? Und dann sage ich, ja, gehen Sie bestimmt auch jeden Sonntag in die Kirche. Dann wurde sie ganz traurig, weil nein, sie konnte nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. An Weihnachten kam der Pastor. Und das war eine Beeinträchtigung von Teilhabe.
Eine Frage, Sie sprechen hier nicht noch von dem Kapitel, den neuen Lebensbereichen, mit den bekannten Verben Missanwendung bis zu Gemeinschaft Soziales und Stadtbürgerliches Leben, sondern auch von den Umweltfaktoren. Wenn ich aber jetzt die gesetzliche Vorgabe lese, da steht da in den Paragraph 142 SGB 12, dass eben nur auf diese Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe abgestellt wird. Diese Umweltfaktoren spielen in diesem Gesetzestext gar keine Rolle mehr.
Doch, aber er ist versteckt. Also da steht Aktivität und Teilhabe. Und was ist jetzt Aktivität? Ne, da haben wir die Differenz der Leistungsfähigkeit und der Leistung. Und ich hatte ja verdeutlichen wollen, dass also in diese Lücke, ne, in diese Lücke tritt Umwelt ein. So dass, auch wenn ich mit meiner geistigen Behinderung nicht fähig bin, Spaghetti zu kochen, ich gleichwohl Spaghetti koche. Und deswegen haben wir hier bei der Betrachtung der Aktivität zwingend eine Betrachtung der Umweltfaktoren vorzunehmen. Weil da steht Aktivität. Und Aktivität ist beides, Leistungsfähigkeit und Leistung.
Da kommen wir als Moderator nochmal. Wir haben jetzt kurz vor Viertel vor elf. Mein Vorschlag wäre, also wir überziehen 5 Minuten, dass Sie jetzt,
ja,
also dass
wir gleich
so,
durch.
Nein, gar nicht mehr. Dass wir jetzt nicht so abrupt jetzt hier zu Ende kommen müssen und ja, fangen vielleicht auch so, ja, um den Dreh, also fangen an planmäßig und wenn wir jetzt nicht fertig werden mit Ihrem Beitrag, dann sollten Sie nochmal Gelegenheit haben, kurz nach der Pause da so ein Über, da nochmal weiterzumachen, weil wir hinterher noch ein bisschen mehr Zeit haben als jetzt. Und dann könnte Herr Dr. Schartmann da anschließen. Also das wäre so mein Vorschlag zum Verfahren. Also so ungefähr nur 5 Minuten,
ja.
Und dann gehen wir in die Pause und dann, ja, machen wir eben so ein bisschen flexibel weiter.
Also ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das jetzt durch. Hm? Also ja, die Perspektive...
Das muss gar nicht so sagen. Also kein Stress.
Kein Stress.
Oh. Ja, nein, Sie brauchen nicht...
also wir müssen dann betrachten, in welchen Lebensbereichen wirken Förderfaktoren so, dass eine Leistung zustande kommen kann. Wir betrachten, in welchen welchen Lebensbereichen fehlen Förderfaktoren. Kleines Beispiel, Fallbearbeitung, Herr knapp 60, schizophrene Störung, lebt allein in der Wohnung, dem ist der Hund gestorben. Das war wichtig. Der Hund war das einzige Anbindungsmittel, mit dem er rausgekommen ist. Nun ist das Tier an Krebs gestorben. Großes Problem. Fehlender Förderfaktor. In welchen Lebensbereichen wirken Barrieren so, dass eine Leistung nicht zustande kommen kann und damit Teilhabe verhindert wird? So, und jetzt kommen wir zur Zielentwicklung. Und das hier, dieser Satz ist formuliert, also was tut die leistungsberechtigte Person mit personeller und oder technischer Hilfe in den Lebensbereichen, die ihr wichtig sind? Das ist als Ziele sind Zustände, das wissen die Hilfeplanerinnen unter Ihnen. Also, ich beschreibe die Lebenssituation, die den Menschen mit Behinderungen wichtig sind, so, als ob das, was sie wollen, schon eingetreten wäre. Angestrebte Zustände. Und dann habe ich eine Differenz. Dann habe ich geklärt, was will dieser besondere Mensch ganz konkret? Was will der ganz konkret? Und im nächsten Schritt kann ich dann klären, was muss ich jetzt hinzutun? Und Achtung, vielleicht gelingt es auch nicht, das kann sein. Also vielleicht zahlt das Sozialamt Herzogtum Lauenburg mir die Reise nach Neuseeland nicht, was anzunehmen ist. Also was muss ich hinzutun, damit dieser Zustand erreicht werden kann, oder was müssen wir auch wegtun, damit dieser Zustand erreicht werden kann? Und das Letzte ist dann, wenn ich das geklärt habe, dann gehe ich ins Leistungsrecht und gucke mir an, okay, welches in unserem vielgestaltigen sozialversicherungsrechtlichen System, welche Leistung kann ich denn aktivieren, um das die zuvor genannten Ziele in den einzelnen Lebensbereichen zu erreichen. So, da gehe ich sozusagen über die Dörfer und gegebenenfalls mache ich dann einen Teilhabeplan oder einen Gesamtplan oder wie auch immer. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, Sie hätten jetzt gar nicht unbedingt diese Punktlandung machen müssen. Ich glaube auch jetzt nicht, dass wir mit Ihnen schon fertig sind.
Hilfe!
Also doch eine Reihe von Fragen, also zumindest in mir, sind wahrscheinlich in Ihnen auch noch, die jetzt auch damit zu tun haben, vielleicht auch mit dem, also vielleicht doch mit dem, mit Lauenburg und der Frage Neuseeland und die Frage, wie verhält sich zum Beispiel jetzt das, was in der Bedarfsfeststellung ermittelt wurde, zu dem nächsten Schritt der Leistungsplanung. Das ist jetzt nicht unwichtig und das hat ja auch jetzt nicht nur mit Max Müller zu tun, sondern mit dem Kontext, in dem er sich bewegt, übrigens auch mit dem Hilfesystem im Herzogtum Lauenburg, ob die so ein entsprechendes Reisebüro verfügbar hätten. Das sowas, also ist jetzt übertragen. Also jedenfalls eine Reihe von Fragen. Ich würde sagen, lassen Sie uns Pause machen, tatsächlich bis viertel nach und dann mit so einer Fragerunde an Herrn Schmidt-Schäfer weitermachen. Vielen Dank schon mal an Sie für diese tolle Einführung.
Okay.